Wir haben den 19. September 2017. Wir befinden uns in der Halbzeit einer großen Veranstaltung, die sich nennt Digitale Transformation. Gibt es einen eigenen Weg für Deutschland? Und als ich diesen Titel gelesen habe, habe ich sehr gestutzt und gefragt, was soll denn bitte schön diese Frage? Und jemand sitzt neben mir, der gesagt hat, nein, wir brauchen überhaupt einen Weg für Deutschland, wie immer auch aussieht. Und er stellt sich zunächst einmal selber vor.
Ja, mein Name ist Manfred Breu. Ich bin langjähriger Professor für Informatik, habe über 25 Jahre an der TU München gewirkt und bin nun verpflichtet worden als Gründungspräsident für das Zentrum Digitalisierung Bayern.
Wir in Berlin, habe ich gelernt, verfuttern ja euer Geld aus Bayern. Aber ich glaube, so eng kann man die Welt nicht sehen, sondern sie haben hier einen Punkt gesetzt, an dem wirklich Kompetenz und Qualifikation in einer Perspektive zusammengeführt wird, die wirklich für diesen Standort eindeutig positiv reflektiert wird. Sehe ich das so richtig?
Naja, das Zitat, in Berlin würde unser Geld verfuttert, stammt nicht von mir. Ich glaube, dass das auch ein bisschen eine enge Sicht ist. Ich denke, das, was ganz wichtig ist zu verstehen, was die Besonderheiten sind der einzelnen Wirtschaftsregionen, und München hat eine ganz andere Situation als Berlin, und zu begreifen, mit welcher Geschwindigkeit diese Situationen, die wir vorfinden, sich verändern durch die Digitalisierung. Und zu überlegen, was wir tun können, um diese Entwicklung in der positiven Richtung zu beeinflussen.
Diese Geschwindigkeit haben Sie ja versucht, heute exemplarisch zu präsentieren, indem Sie zwei Frauen eingeladen haben, die wirklich jede auf ihre Art und Weise gezeigt haben, wie sie ihren Weg für ihre Gesellschaft gehen wollen. Und ich glaube, wir haben damit auch etwas gelernt, was über Technologiewandel hinausgeht und das Thema Kulturwandel betrifft.
Absolut. Wobei das Wort Kulturwandel ist ja auch immer so ein schönes Wort. Diese Technologie, über die wir sprechen, ist näher am Menschen als jede andere Technologie aus einer ganzen Reihe von Gründen. Und damit beeinflusst du den Menschen. Und der Mensch ist natürlich der Ausgangspunkt für die Kultur. Also ich denke, wenn man darüber nachdenkt, was diese Technologie für den Menschen bedeutet, versteht man auch, was sie kulturell bedeutet.
Als Informatiker haben Sie lange über Interface-Design nachgedacht. Heute, glaube ich, ist es ja schon ein Inner-Human-Design, was gar nicht mehr in der Schnittstelle des Fingers, an dem die Fingertips hängen, aufhört, oder?
Sie haben völlig recht. Stimmt übrigens in einem doppelten Sinn. Ich habe mich eigentlich fast meine gesamte Berufszeit mit dem Begriff der Schnittstelle, also des Interfaces, beschäftigt. Aber Sie haben auch wieder recht. Heute ist die Frage, wie die Interaktion zwischen Menschen und System stattfindet, so hochinteressant. Und da geht es eben nicht nur um die Frage, mache ich jetzt da einen Fingerabdruck, um mich zu identifizieren, oder wische ich, um die nächste Seite zu bekommen, sondern da geht es tatsächlich um die Frage der Wechselwirkung in der Arbeit, aber auch gerade in der Denkarbeit, die der Mensch durchführt mit der Unterstützung dieser Systeme und mit der Assistenz dieser Systeme und mit Systemen, die ihm dann manche Arbeit gänzlich abnehmen und autonom arbeiten. Und zu verstehen, was man tun muss, um diese Systeme auf die menschliche Situation auszurichten und für den Menschen optimal zu machen, ist eine der ganz großen Herausforderungen. Wir werden übrigens in Bayern dazu, da gibt es auch einen Beschluss des Bayerischen Kabinetts, auch einen Schwerpunkt schaffen.
Aber nochmal nachgefragt, wo entwickelt sich die Qualifikation eines Systems und wo endet sie an den potenziellen Möglichkeiten des systemischen Denkens?
Das ist mir ein bisschen zu abstrakt als Frage. Ich sehe auch gar nicht so die Grenzen des systemischen Denkens. Was wir im Augenblick beobachten, ist, dass aus einer ganzen Reihe von Gründen die digitalen Systeme in ihrer Leistungsfähigkeit immer noch enorm wachsen, dass die Möglichkeiten, die wir im Augenblick schon haben, überhaupt nicht ausgeschöpft werden. Die Fantasie der Entwickler, die Rückkopplung mit den Nutzern sorgen für immer neue Möglichkeiten. Und wir sind da im Grunde genommen in einem reißenden Strom, der sich ganz schnell entwickelt.
Früher hieß es mal Laptop und Lederhose. Heißt es in Zukunft Data und vernetzte Nutzer?
Die beiden Sprüche haben so nicht so sehr viel miteinander zu tun. Laptop und Lederhose wurde damals geprägt von der Vorstellung, dass man gesagt hat, es gibt eine bayerische Lebensart. Und es gibt natürlich auch Punkte, die hier in Bayern besonders das Leben angenehm machen. Ich meine, ein Punkt, der auch natürlich weit über Bayern ausstrahlt, ist das Oktoberfest, das gerade in München stattfindet. Und dieses Laptop und Lederhose wollte darauf hinweisen, dass wir in Bayern eben beide Dinge für wichtig finden, Lebensart und Technologie. Den zweiten Punkt, den Sie ansprechen, finde ich viel wichtiger. Wir erleben eine Technologie, die ganz eng um den Menschen herum gestrickt und gebaut ist. Und wir erleben bereits heute, dass im Grunde genommen viele Menschen bereits Cyborgs sind, auch wenn die digitalen Systeme nicht direkt eingepflanzt sind, obwohl das auch langsam im Kommen ist, aber deren enge Interaktion mit den Smartphones ist inzwischen so ausgeprägt, dass sie das Smartphone buchstäblich als Teil ihrer selbst empfinden.
Sind diese neue Position berufen worden? Dennoch glaube ich, es gibt Widerstände, die es nach wie vor zu überwinden gilt. Wo sehen Sie die größten Herausforderungen im Moment für Ihre zukünftige Arbeit?
Ich sehe eine ganze Reihe, jetzt gar nicht so sehr Widerstände, aber ich sehe eine ganze Reihe von Punkten, die man ändern muss. Das geht los mit dem Bildungssystem, eine ganz schwierige Aufgabe, weil da wirklich ein Kulturwandel notwendig ist, weil neue Inhalte rein müssen, weil die Lehrkräfte auf diese Dinge ausgerichtet werden müssen. Die müssen auch verstehen, warum das richtig ist. Das Ganze setzt sich aber in die Universitäten fort. Auch da ist einiges zu tun. Dann ist da in den Unternehmen eine Menge notwendig. Aber es geht auch in die Politik. Ich meine, wir haben in Bayern eine Situation, dass die Politik verstanden hat, dass es ein wichtiges Thema ist und dass sie da enorme Budgets dafür bereitgestellt hat. Aber das, was dazukommt, ist natürlich, wir müssen die Gesellschaft von morgen gestalten. Und gerade jetzt im Bundestag, Wahlkampf, stehe ich manchmal etwas fassungslos davor, dass eigentlich niemand in irgendeiner Form eine Vision entwickelt, wie eine Welt von morgen, in der Digitalisierung natürlich eine ganz andere Rolle spielt, ausschauen könnte. Also da, glaube ich, muss die Politik gewaltig noch was leisten.
Jetzt sind wir wieder bei unserer Eingangsfrage, nämlich Deutschland als Land der Dichter und Denker. Wo kann wirklich das Verdichten von Perspektiven und das Bedenken von Fehlern, die noch gar nicht gemacht wurden, dazu führen, dass wir eine Qualifikation entwickeln, die tatsächlich eine spezifische deutsche Qualifikation und Perspektive entwickelt, die im internationalen Wettbewerb Bestand hat?
Das ist eine sehr spannende Frage. Es gibt ja beispielsweise am MIT Denker, ich habe auch vor kurzem Vorträge gehört in dieser Richtung, die also auch aus amerikanischer Perspektive große Sorge entwickeln, dass das soziale Gleichgewicht unserer Gesellschaft über die Digitalisierung gefährdet wird. Im Grunde genommen kann man das an ein paar Stellen heute auch schon beobachten. Jetzt hat ja Europa und insbesondere Deutschland da einen gewissen Startvorteil, weil wir haben dem Thema soziales Gleichgewicht über die letzten Jahrzehnte, ja vielleicht sogar Jahrhunderte, sehr viel mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Und deswegen denke ich, ist es eine interessante Frage, wie sich diese Frage des sozialen Gleichgewichts in der Digitalisierung entwickeln lässt. Eins ist ganz klar, wenn man hier nichts tut, wenn man hier nicht neue Ideen entwickelt, wird die Digitalisierung auch in eine digitale Spaltung der Gesellschaft führen. Aber genau das müssen wir vermeiden. Und ein zweiter Punkt, der für mich auch ganz wesentlich ist, heute wird die Digitalisierung sehr, sehr stark ökonomisch getrieben. Gut ist, was aus der Digitalisierung heraus gesehen der Wirtschaft nützt. Das ist einfach bedingt durch diesen enormen wirtschaftlichen Aufschwung, den amerikanische Firmen genommen haben mit diesem Thema. Ich glaube, wir müssen auch ein Stückchen anfangen, darüber nachzudenken, was die Digitalisierung alles für fantastische Möglichkeiten bietet, die nicht ausgesprochen wirtschaftlicher Natur sind.
Wir haben den Kreis geschlossen. Ich werde am Schluss Sie mit einer Frage konfrontieren, die Sie vielleicht einen Moment nachdenken lässt. Welche Frage hätte ich aus Ihrer Sicht noch stellen sollen und wie würden Sie sie beantworten?
Es gibt eine ganze Reihe von spannenden Fragen in der Digitalisierung. Ich bin ja Informatiker, also was mich sehr beschäftigt, ist die wissenschaftstheoretische Lokalisierung der Informatik, die überhaupt noch nicht vorgekommen ist. Aber die ist natürlich mehr so ein Interesse von einem Spezialisten, nicht die Interesse der Gesellschaft. Ich denke, eine Frage, die man wirklich stellen muss, ist, wo könnte die Hoffnung herkommen, dass wir mithilfe der Politik, aber auch ein bisschen der Philosophie und einem öffentlichen Diskurs gemeinschaftlich darüber eine Debatte führen können, die die Leitplanken schafft für eine digitale Gesellschaft der Zukunft.
Das Interview führte heute mit Professor Broich, ein Doktor der Philosophie, und bedankt sich außerordentlich für diese Annäherung an eine Zukunft, von der wir noch nicht wissen, wie wir sie dreidimensional in unserem Kopf werden gestalten können.
Dann bedanke ich mich auch. Es hat Spaß gemacht.